Ja, der Olli hat diesen Traum schon länger gehabt, wie wir gerade gehört haben, gell? Ich weiß nicht, ob du so einen Traum hast, vielleicht nicht Japan, gell? Aber ich kenne 11.400 Leute, die haben gerade einen anderen Traum. Wer weiß, wer diese 11.400 Leute sind? Olympia, ja. Was für einen Traum haben die? Die haben den Traum von einer Medaille. Die wünschen sich diese Medaille. Die haben wahrscheinlich auch schon, so wie der Olli, eine Zeit lang darauf hingearbeitet und sich auf diese Zeit gefreut und sich darauf vorbereitet, echt ihre Zeit, ihre Energie investiert, um dort zu sein. Und nicht nur dort zu sein, sondern sie wollen auch was gewinnen, gell? Sie wollen diese Goldmedaille gewinnen. Das ist ihr Traum, das, was sie eigentlich sich wünschen. Und jetzt möchte ich, dass du kurz mit deinem Nachbar redest. Vielleicht hast du jetzt nicht den Traum von Olympia. Also ich spiele Tennis, gell? Bei mir hat es leider dieses Jahr nicht gereicht mit Olympiateilnahme. Probier es in 4 Jahren dann wieder, schauen wir mal. Aber jeder von uns hat Träume, gell? Die sind vielleicht nicht so groß, aber vielleicht hast du irgendetwas in deinem Leben, wo du sagst, hey, auf das freue ich mich gerade, auf das schaue ich gerade nach vorne. Dass die Kinder ausziehen, dass du endlich 50 wirst, dass du 18 wirst, dass du so und so viel Geld bekommst und in der Arbeit oder was auch immer, gell? Ganz egal. Aber red kurz mit deinem Nachbar, was ist dein Traum, etwas, auf das du gerade in deinem Leben, wo du gerade stehst, dich echt freust und hinschaust? Ja, ich muss euch da jetzt gleich unterbrechen. Vielleicht habt ihr euren Traum noch nicht ganz fertig erzählt, aber ihr könnt es dann gerne nach dem Gottesdienst weitermachen. Aber jetzt habt ihr was erfahren, hoffentlich von eurem Nachbarn, was der träumt. Ich habe mir die Frage gestellt. Und ich denke, wir Christen, es ist okay, wenn wir Träume haben, gell, in dieser Welt, uns Dinge wünschen und so weiter. Aber ich habe mir die Frage gestellt, was ist eigentlich mein Traum? So wirklich so Big Picture, so ganz überblicksmäßig über mein Leben als Christ. Was möchte ich eigentlich? Was ist eigentlich das, was ich möchte in dieser Welt als Christ? Und ich denke, da gibt es jetzt viele Wege, wie man das beantworten könnte, aber ich möchte es mit uns heute mit einer Bibelstelle beantworten, und zwar aus dem Philipperbrief. Da beschreibt Paulus, auch ein Christ, seinen Traum. Und Paulus beschreibt es folgendermaßen: In Philipper Kapitel 3, Vers 13 und 14, sagt er Folgendes: Brüder und Schwestern, ich bilde mir wirklich nicht ein, dass ich es schon geschafft habe. Also er sagt, ich bin noch nicht fertig, ich bin noch da. Aber ich tue eines. Ich vergesse, was hinter mir liegt, und ich strecke mich aus nach dem, was vor mir liegt. Ich laufe auf das Ziel zu, um den Siegespreis zu gewinnen, die Teilhabe an der himmlischen Welt, zu der Gott uns durch Jesus berufen hat. Wir alle, die wir vollkommen sein möchten, sollen uns das stets vor Augen halten. Paulus beschreibt in seinen Worten seinen Traum. Er sagt, ich möchte nicht dort stehen bleiben, wo ich jetzt bin. Ich möchte nicht zurückschauen auf das, was passiert ist, sondern ich möchte nach vorne schauen, auf das, was kommt. Und was ist das? Das ist diese Teilhabe an der himmlischen Welt. Also in anderen Worten, dieses Sein mit Gott, dieses Hinleben auf Gott hin, mit ihm, ihn zu begegnen in der neuen Schöpfung. Diese Teilhabe in dieser himmlischen Welt. Und er sagt da zwei Sachen, die ich spannend finde. Er sagt zum einen, die Art und Weise, wie er das formuliert. Er sagt nicht, naja, ich freue mich halt ein bisschen, gell, und wird schon irgendwann werden, gell, und ich bin halt noch ein bisschen da und dann schauen wir mal, gell, wird schon irgendwann passieren. Gell. Er sagt, nein, ich strecke mich nach dem aus. Ich vergesse, was hinter mir liegt. Ich laufe auf das Ziel zu. Und das Bild ist wirklich das, das kann man sich toll vorstellen, wenn wir Olympia schauen ein bisschen, von einem Läufer, der auf ein Ziel hinschaut und der läuft. Und der ist voll fokussiert. Und dann gibt es diesen Moment ganz am Ende, wenn alle kurz bevor sie über die Ziellinie laufen, dann gibt es diesen einen Moment, gell, wo sie alle noch einmal was machen. Sie strecken sich noch einmal aus. Ich habe ein Foto gesehen von einem, der sogar noch kupft am Schluss, gell, damit er vor dem anderen ist. Also volle Konzentration auf dieses Ziel hin, sich voll danach ausrichten und voll danach ausstrecken. Das ist die Art und Weise, wie Paulus das beschreibt. Das ist was Aktives, gell? Das ist was er tut, was er macht. Und er sagt dann, Vers 15, wir alle, die wir vollkommen sein möchten, in anderen Worten, alle, die reif sind, die im christlichen Glauben weiterkommen möchten, sollen sich das stets vor Augen halten. Meine persönliche Erfahrung ist, ich weiß nicht, was deine Erfahrung ist, aber wenn ich mit Menschen rede, von denen ich einfach Respekt habe von ihrem Glauben, die einfach für mich ein Vorbild sind, dann sind das meistens auch die Menschen, die einen ganz klaren Blick davon haben, worauf sie hinlaufen, was wirklich wichtig ist. Kennst du das? Ist das bei dir auch so, wenn du mit Menschen redest, die wirklich Jesus ganz im Herzen haben? Und ich habe mir gedacht, ich möchte einfach, damit wir das uns, wir sind so visuell in unserer heutigen Zeit, damit wir uns das ein bisschen vorstellen können, wie Paulus diesen Lauf beschreibt, habe ich euch einen Lauf mitgenommen, der ist vor einem Monat passiert, ist jetzt nicht Olympia, aber schaut ihn euch einmal an. Women's 400 hurdles final, Sydney McLaughlin right in the middle, there she is. A perfect lane draw for Sydney because we know that she is going to get out hard and her chief competitors are in front of her, so she's going to want to cover them early. Anna Cockrell also off to a strong start and Shamir Little fading a little bit on the backstretch. If you were with us yesterday, Sydney McLaughlin, the goalie, promised to let it all hang out today. She's gone out quite well through the first half, but Anna Cockrell's right there. I expect a move from Sydney now. Jasmine Jones running well, second from the left. She's gone by Dalila Muhammad. Look at Anna Cockrell coming on. Jasmine Jones has gone by Shamir Little. It's going to be a home stretch fight for that spot. There's no question about the lead and the victory. Sydney McLaughlin Lavrone, 50-67. That would tie the world record. Is that the world record? 50.68 was the record. Wow, was für eine Spannung, gell? Dieser Lauf, man hat gesehen, diese Läufer, was sind 8 oder wie viele das waren, sie waren voll auf dieses Ziel ausgerichtet. Und die Frau, die da gewonnen hat, die Sydney McLaughlin, die Amerikanerin, sie war voll konzentriert, gell? Sie war 2-3 Sekunden, weiß ich gar nicht genau wie viel, aber sie war weiter vorne und voll auf das ausgerichtet und sie hat einfach gewusst, das ist das Ziel, auf das laufe ich zu. Und Paulus sagt, so ist auch das christliche Leben. Und mir ist es jetzt ganz wichtig, dass ich das sage. Wir reden jetzt hier von Christen. Christen sind diejenigen, die gesagt haben, hey, ich möchte mit Gott leben, ich möchte mit diesem Weg mit Gott gehen. Das sind die, die gesagt haben, hey, ich starte in diesem Rennen. Die gesagt haben, hey, ich kenne Jesus, Jesus ist für mich gestorben, er ist auferstanden, ich möchte mit ihm leben. Das ist der Start, das ist der Startschuss. Und Paulus beschreibt jetzt diesen Weg weiterhin und beschreibt ihn für Christen, für diejenigen, die Jesus kennen. Und auch das möchten wir heute machen, uns diesen Weg anschauen gemeinsam. Das Spannende ist nämlich, auf diesem Weg macht Gott etwas mit uns. Gott sagt nicht, jetzt ist der Startschuss da und jetzt wartest halt, bis du irgendwann ins Ende kommst, sondern auf diesem Weg macht er etwas in uns. Und zwar, er möchte uns verändern. Er möchte uns ihm ähnlicher machen. Er möchte unser Denken, unser Herz, unser Wollen, unser Tun, unsere Gefühle verändern, dass sie mehr und mehr Jesus ähnlicher werden. Da gibt es einen Begriff dafür. Ich persönlich mag den Begriff eigentlich gar nicht so. Ich finde den, der klingt so irgendwie so hochtheologisch. Aber Heiligung. Heiligung ist dieser Begriff, der das ausdrückt, was Gott machen möchte im Leben von uns. Und was ich beobachtet habe in meinem Leben und vielleicht auch in deinem Leben, vielleicht kennst du das, dass wir manchmal sagen, ja passt, ich bin Christ, ich lebe jetzt mit Jesus, ich bin im Buch des Lebens. super. Und jetzt lebe ich so weiter, gell? Und dieses Ziel, ja, es ist irgendwie da, gell, aber diesen Fokus habe ich nicht. Diesen Fokus, dieses Ausgerichtetsein und auch diesen Wunsch, dass Gott mich verändert, dass Gott mich ihm ähnlicher macht, sehe ich manchmal nicht in meinem Herzen. Kennst du das in deinem Herzen? Kennst du das von dir? Und so, wenn wir in der Bibel reinschauen, gibt es viele Verse, die diesen Weg beschreiben. Ich habe da zwei Verse mitgenommen. Das eine ist Hebräer 12, 14. Hebräer 12, 14 kommt genau da. Da heißt, jagt dem Frieden nach mit allen Menschen und auch der Heiligung. Ohne sie wird niemand den Herrn sehen. Das ist ein bisschen das ähnliche Bild, gell? Nachjagen, also jagt der Heiligung nach, also so wie du jemand halt nachlaufst, gell, wenn du fangen willst oder so, so sollen wir der Heiligung nachlaufen. Das soll ein Ziel sein für uns, etwas als Christen, was in unserem Herzen ist. Oder im Thessalonicher, denn Gott hat uns nicht zur Unsittlichkeit berufen, sondern zu einem Leben in Heiligung. Gottes Wille für dein Leben als Christ ist nicht fertig in dem Moment, wo du Christ wirst, sondern da fängt es an. Er sagt, und jetzt mache ich dich mir ähnlicher. Und jetzt habe ich was mit dir vor. Jetzt möchte ich dich verändern. Bist du bereit, dich mit mir auf diesen Weg zu machen? Und für viele von uns ist das ein bisschen ein schwieriges Thema. Weil da kommen wir in diesen Zwiespalt rein, dass wir dann sagen, okay, Raffi, was sagst du jetzt? Das heißt, wenn ich dann Christ bin, dann muss ich all diese Dinge tun. Das heißt, da muss ich das machen und diese Regel befolgen, das befolgen. Gell? Ja, super. Aha, okay. So ist das Christentum. Das ist die eine Seite. Und das ist die andere Seite, dass die Leute sagen, so wie ich gerade vorher gesagt habe, sie sagen, ja, jetzt bin ich Christ, Gott vergibt alles, er liebt mich, ich mache einfach, was ich will. Das sind diese zwei Extreme. Gell? Und das eine sehen wir im Galaterbrief, das andere sehen wir im Korintherbrief. Und die Wahrheit liegt natürlich in der Mitte, wo Gott sagt, hey, es ist weder das eine noch das andere. Und im Philipperbrief beschreibt Paulus das, diese Zusammenarbeit von diesen zwei Dingen. Blättert ein Kapitel weiter vorne hin, in Philipper 2, Vers 12. Du hast, also meine Lieben, hört auf mich, so wie ihr es bis jetzt getan habt. Tut es nicht nur dann, wenn ich bei euch bin, tut es auch dann, wenn ich nicht da bin. Denn es geht ja um eure Rettung. Setzt alles daran, auch wenn euch Furcht und Zittern überkommen. Denn Gott bringt euch dazu, dass ihr nicht nur so handelt, wie ihr wollt, wie es ihm gefällt. Er sorgt vielmehr dafür, dass ihr es auch könnt. Paulus sagt, setzt alles dran. Das heißt, mach du deinen Teil. Das Leben als Christ ist was Aktives. Ich kann aktiv mich entscheiden, den Willen Gottes zu tun. Nicht was Passives, was Aktives. So wie ich ein Rennen laufe, ich aktiv. Das passiert nicht zufällig. Ich laufe aktiv dieses Rennen. Aber dann gleichzeitig sagt Paulus da, es ist Gott, der dir eigentlich überhaupt diesen Wunsch gegeben hat, dass du zur Ziellinie läufst. Den hat Gott dir gegeben. Und nicht nur hat er deinen Wunsch in dein Herz hineingelegt, sondern er gibt dir auch die Kraft dazu. Er gibt dir die Kraft. Vielleicht ein bisschen so wie Red Bull, gell? Vielleicht Flügel und so weiter. Gell? Es gibt Kraft. Gell? Nicht wirklich. Aber Gott gibt Kraft, um dieses Rennen zu laufen. Er sagt nicht, ja mach halt irgendwie, sondern er gibt uns Kraft. Und so, es gibt dieses Beides. Gott möchte mit uns was machen und durch uns was machen. Das kommt zusammen. Und ich möchte es jetzt mit uns anschauen, gemeinsam mit ein paar Versen aus einem Psalm. Wie schaut dieses Leben jetzt aus? Wie kann dieser Lauf, dieses Rennen als Christ jetzt ausschauen? Und dieser Psalm, von dem ich rede, das ist der Psalm 37. Und eigentlich ist der in einer ganz verrückten Zeit geschrieben worden. Das ist einer dieser Feindpsalmen, vielleicht kennst du die, dieser Rachepsalmen, das sind meistens die Psalmen, die man überspringt, gell? Weil man nicht genau wissen, wie man mit denen umgehen kann. Großteils geht es darum, dass einfach viel Ungerechtigkeit ist, dass die Menschen grausame Dinge tun und der Psalmist ringt damit, der David. Aber in dieser Zeit, die wirklich verrückt ist, und ich meine, wir leben heute auch in einer ganz verrückten Zeit, man kann ja die Nachricht nicht einschalten, ohne dass man sich die Hände vom Kopf schlagen muss, was heute alles los ist und diese Frage stellt, hey, wie kann ich als Christ da jetzt leben in dieser Welt, in dieser Zeit? Wie komme ich ans Ziel? Wie geht das? Der Psalmist beginnt diesen Psalm mit 8 ganz kurzen Aufforderungen. Einfach 8 ganz kurze Dinge, die er sagt, die, wo er sich selbst auch daran erinnert, wie er diesen Lauf vollenden kann, wie er dieses Leben leben kann, wie diese Heiligung erreichbar ist. Und das möchten wir jetzt anschauen. Psalm 37, wenn du Bibel hast, dann schlag es rück auf. Da heißt Folgendes, und ich lese ab Vers 3, zu dem anderen kommen wir gleich zurück dann. In Vers 3 heißt es, das ist also ein Psalm von David, da heißt: Vertrau auf den Herrn. Die erste Aufforderung: Vertrau auf den Herrn. Gott möchte, dass du ihm vertraust. Ganz egal, wo du stehst in deinem Leben. Und jede Person, die jetzt da sitzt in diesem Raum, die jetzt zuhört, die ist in einer anderen Situation in ihrem Leben. Und ganz egal, wo du stehst, ich kann dir das zusprechen aus Gottes Wort jetzt gerade, Gott möchte, dass du ihm vertraust. Das heißt nicht, dass wir alle Antworten bekommen werden, dass wir wissen, warum dies oder jenes passiert, aber er möchte, dass du vertraust. Und Vertrauen brauche ich halt genau dann, wenn es halt nicht so gut läuft, gell? Also es ist einfach zu sagen zu einem 18-jährigen Teenager, der gerade einen Führerschein gekriegt hat, ja, ich glaube, du kannst super Auto fahren. Gell? Das ist eine andere Sache, ihm dann den Schlüssel zu geben von eigenem Auto. Gell? Da wird das Vertrauen ein bisschen auf die Probe gestellt. Gell? Es ist einfach zu sagen zu einem Finanzberater, ja, ich glaube, du kannst mit Geld super umgehen. Andere Sache ist ihm 20.000 Euro zu geben, gell? Zu sagen, leg das an für mich. Vertrauen ist wieder was Aktives. Und so Gott möchte, dass ganz egal, wo du bist, wo du stehst und vor allem in diesen Zeiten, wenn du es nicht verstehst, dass du ihm vertraust. So kann der Lauf des Lebens gelingen. Und dieses Vertrauen da in Vers 3 wird verbunden mit etwas ganz anderem. Das heißt, vertraue auf den Herrn und tue Gutes. Das ist die zweite Aufforderung. So ein bisschen komisch, was hat Vertrauen mit Gutes tun zu tun? Im ersten Moment ganz wenig, gell? Ich denke, der Schlüssel liegt darin, wer Gott ist. Weil wer ist Gott? Wenn ich mit Gott vertraue, dann baue ich eine Beziehung auf. Gell? Wenn ich meiner Frau vertraue, wenn ich meinen Freund vertraue, dann baue ich eine Beziehung mit ihm auf und verbringe ich Zeit mit ihm. Und dann mehr und mehr tue ich auch das, was dieser Freund tut. Gell? Dann denke ich so wie er oder sie. Und mit Gott ist es ähnlich. Gott ist jemand, der tut Gutes. Gott ist gut durch und durch. Und so, wenn ich Zeit mit ihm verbringe, wenn ich ihn in meinem Herzen habe, dann tue ich das auch. Es passiert automatisch, weil Gott dann in mir ist. Ich habe das vorgestern ganz praktisch erlebt. Da bin ich draußen gewesen bei einer Schaukel mit dem Emmet, unserem 1,5-jährigen Sohn, und habe ihn halt angeschaukelt, so ganz geistesabwesend, habe irgendwie in die Luft geschaut, gell, und dann schaukle ich so. Und das mache ich manchmal, öffentliches Bekenntnis, gell? Dann habe ich halt in der Nase gebohrt und habe halt weiter geschaukelt. Und dann schaue ich auf den Emmet. Was macht der Emmet? Mit strahlendem Gesicht hat er seinen Finger in der Nase und schaut mir an. Gell? Er hat mich kapiert. Das, auf den wir schauen, das, was wir verehren, das kopieren wir, das machen wir. Und so, wenn wir auf Gott schauen, dann tun wir das, was Gott tut. Dann legt Gott uns das ins Herz und dann tun wir Gutes. Wir werden zu dem, auf das wir schauen. Im Jakobusbrief heißt es, der Glaube ohne Werke ist tot. Ganz klar. Genau aus diesem Grund. Weil wenn ich auf Gott schaue, dann passiert das. Ich mache das, was er tut. Und so der Lauf des Lebens gelingt, wenn ich Gutes tue. Und dann drittens, in Vers 3 heißt es, wohne im Land und bleib ihm treu. Also da steht schwarz auf weiß, wohne im Land, das heißt, keiner soll ins Ausland fahren, gell? Um das geht es ja nicht. Wohne im Land und bleib ihm treu. Ich würde das einmal so vielleicht umschreiben, Gott sagt, akzeptiere dort, wo du bist und bleib dort treu, wo du bist. Es ist so einfach, sich irgendwie in der Zukunft zu bewegen, gell, wo man mal sein möchte oder was einmal sein könnte und so weiter, gell? Aber Gott sagt, hey, dort, wo du gerade bist, bleib treu. Bleib treu dort, wo du stehst. Wenn zwei Ehepartner sich treu sind, zwei Freunde sich treu sind, dann wird die Beziehung immer tiefer, immer enger. Passiert automatisch. Da passiert etwas. Und so Gott wünscht sich, dass wir ihm treu sind, weil er ist uns gegenüber treu. Und dann heißt es weiter, viertens,
Habe deine Freude an dem Herrn und er wird dir jeden Herzenswunsch erfüllen. Habe deine Freude an dem Herrn und er wird dir jeden Herzenswunsch erfüllen. Ist das nicht verrückt? Gott wünscht sich, dass du dich an ihm freust. Gottes Herzenswunsch ist, dass du dich Erfüllung in ihm findest, dass du auf ihn schaust, dass das Leben als Christ Spaß macht, dass du Freude hast, wenn du mit ihm unterwegs bist. Das wünscht sich Gott. Ich bin gerade eben mit dem Emmet, der eben, wie gesagt, 1,5 Jahre ist, ist gerade so eine ganz liebe Phase, wenn ich heimkomme, nach einem Tag Arbeit oder wo immer ich war. Ich komme rein, er kann noch nicht reden, aber er schaut trotzdem um, Papa. Und dann lauft er auf mich zu und er strahlt das Gesicht und natürlich das Herz schmilzt, gell, und so weiter. So wünscht sich das Gott, gell? So wie ich als Papa dann auf diesen Sohn schaue und mir denke, boah, wie schön, dass er sich freut, dass ich da bin. Gell? So wünscht sich Gott das für dich. Und wenn wir unsere Freude in ihm haben, dann können wir auch diese Umstände des Lebens ganz anders meistern, ganz anders damit umgehen. Dann verändert uns auch Gott. Es gibt dieses Lied, vielleicht kennst du das, ein altes Lied. All die Fülle ist in dir, oh Gott. Und all die Schönheit ist in dir. Quelle des Lebens, lebendiges Wasser. Das ist Gottes Wunsch, dass er das ist für dich. Auf diesem Weg, den du läufst, dem Lauf des Lebens. Und so der Lauf des Lebens gelingt, wenn du Freude an ihm hast. Und wenn du Freude an ihm hast, dann werden seine Wünsche deine Wünsche. Das passiert auch automatisch. Wenn ich mich auf ihn konzentriere und ich freue mich an ihm und das, was ihm wichtig ist, wird an mir wichtig. Und Gott sagt, das gebe ich dir. Ich werde dir diese Wünsche erfüllen. Lass den Herrn deinen Weg bestimmen. Vertraue auf ihn, er wird es schon machen. Er bringt deine Gerechtigkeit zum Leuchten und deine Rechtschaffenheit zum Strahlen, wie die helle Mittagssonne. Lass den Herrn deinen Weg bestimmen. Das ist jetzt das Fünfte, was er sagt, wie der Lauf des Lebens gelingen kann. Lass Gott den Weg bestimmen deines Lebens. Wo du Christ geworden bist, hast du gesagt, Gott, du darfst in dieses Auto einsteigen. Und jetzt, wo du Christ bist, sitzt du am Beifahrersitz und du darfst Gott immer wieder sagen, Herr Gott, fahr du dorthin, wo du hinfahren möchtest mit meinem Leben. Ich vertraue dir. Ich vertraue dir. Der Lauf des Lebens gelingt, wenn er unseren Weg bestimmt. Und dann gelingt er nicht nur, wenn er unseren Weg bestimmt, sondern er gelingt auch dann, Vers 7, warte ruhig, was der Herr tut. Sei gespannt, was er unternimmt. Der Lauf des Lebens gelingt, wenn wir ruhig sind, wenn wir Vertrauen haben und in Gott ruhen können. Kannst du das? Beschreibt es dich gerade dort, wo du bist, in diesem Sommer 2024, dass du sagst, ja, ich bin ruhig in Gott, trotz dem, was da rundherum ist. Und er sagt noch zwei Sachen, er sagt später noch mehr, aber wir lesen noch zwei Dinge. Dieser Psalmist sagt, wie der Lauf des Lebens gelingt. Er sagt dann, Vers 7, der zweite Teil, reg dich nicht auf, wenn jemand Erfolg hat. Auch wenn er dazu List und Tücke gebraucht. Er sagt, reg dich nicht auf, wenn jemand Erfolg hat. In anderen Worten, schau nicht nach links und schau nicht nach rechts, sondern schau auf deinen Weg. Diese Läuferinnen vorher, die wir gesehen haben, die haben nicht links und rechts geschaut. Vielleicht haben sie es aus dem Augenwinkel ein bisschen gesehen, aber diese Sydney, die 2 Sekunden weiter vorne war, die hat nicht zurückgeschaut, wo sind die, gell? Was machen die, sondern die ist gelaufen, die war auf dieses Ziel fokussiert. Aber wie oft sehe ich in meinem Herzen, und vielleicht kennst du das, wo wir zum Nachbarn schauen und sagen, Gott, ich würde ihm das nie sagen, aber warum hat er das? Warum ist das in meinem Leben nicht so? Warum hat sie das erlebt und ich nicht? Wir schauen links und rechts und wir sehen das und wir hadern damit und Gott sagt, hey, ich gehe meinen Weg mit dir und mein Weg mit dir ist einzigartig. Den kapiere ich nicht mit keiner zweiten Person. Ich bin mit dir unterwegs. Und so schau nicht links und rechts, reg dich nicht auf, sondern vertrau mir und lauf deinen Weg. Und ich finde es so cool, diese Sydney, die gewonnen hat, das ist eine gläubige Christin. Und die hat im Anschluss an dieses, wo sie sich dann hingesetzt hat, ist ein kleiner Kameramann gekommen, hat sie interviewt. Das ist natürlich nicht mehr im Video gewesen, aber hat sie interviewt und das Erste, was sie gemacht hat, sie hat gesagt, Dank sei Gott, ich habe überhaupt nicht damit gerechnet. Und sie hat den Weltrekord gebrochen damals. Ja. Und sie ist ganz jemand, der ganz öffentlich über ihren Glauben redet. Super Ermutigung. Ja. Und wir sollen diesen Lauf, den wir rennen, nicht links, nicht rechts schauen, sondern auf ihn. Und dann das Allerletzte, was wir da sehen, Vers 8, vergiss den Zorn und hör auf, dich zu ärgern. Reg dich nicht auf, sonst tust du Unrecht. Also da geht es um Zorn und wie gesagt, im Kontext von diesem Psalm geht es eben um diese anderen Menschen, die Böses tun und so weiter, aber es geht um Sünde. In anderen Worten, sündige nicht. Leg die Sünde ab. Und jetzt stell dir mal vor, diese Sydney wäre an den Start gegangen und sie hat Folgendes gemacht. Sie hat gesagt, okay, also ich habe da meinen Rucksack, den tun wir da mal her. Und es gibt da alle möglichen Dinge, die ich da heute mit habe. Und diese Dinge, die nehme ich jetzt mit. Also es gibt in meinem Herzen echt Zorn auf das, was du da Gott gemacht hast. Es gibt da echt jemand, auf den ich neidisch bin. Gott, es gibt so viele Momente, wo ich einfach mich nicht für dich interessiere. Gott, das ist ein schwerer, das ist echt Stolz in meinem Herzen. Gott, und so weiter. Sie packt all diese Dinge rein. Und hofft, dass der Rucksack nicht bricht. Sie nimmt das, dreht es um. Wir sind immer noch am Anfang von diesem 400-Meter-Rennen. Gell? Und sie stellt sich hin. Was würden alle Menschen denken? Ja, hallo, was ist mit der los? Ist die verrückt? Und Gott sagt, genauso ist es, wenn du an Sünde in deinem Leben klammerst. Es hält er dich zurück. Die Sydney hat absolut keine Chance gehabt zu gewinnen mit diesem Rucksack da. Sondern was soll sie machen? Was sind wir aufgefordert zu machen? Diese Dinge zu nehmen und, ich schmeiße es jetzt nicht, sonst verletze ich mich da, aber genau, wegzuschmeißen und genau, das ist richtig, am besten ans Kreuz zu schmeißen, weil er hat dafür bezahlt. Er hat sein Leben gegeben. Und so der Lauf des Lebens gelingt, wenn ich bereit bin, diese Sünde abzulegen. Im Hebräerbrief heißt, wir können mit Ausdauer in den Kampf ziehen, wenn wir alle Last abwerfen, besonders die Sünden, die uns so leicht verstricken. Wie kann dieser Lauf des Lebens gewinnen, wenn ich sage, hey, ich möchte diese Sachen ablegen? Und ich kann das ablegen, weil Jesus das bezahlt hat. Und das ist so gewaltig, dass eben er das bezahlt hat. Und er hat gesagt, Herr, ich schenke euch meinen Geist. Den schicke ich euch. Ich gebe euch diese Kraft. Ich möchte euch befähigen, das zu tun. Nicht nur das Ziel irgendwie zu zeigen, sondern auch die Kraft geben, diesen Lauf zu laufen. Und so lass mich dich jetzt ganz praktisch, ganz konkret fragen, von diesen 8 Dingen, die den Lauf deines Lebens mitbestimmen als Christ. Wo fordert Gott dich gerade heraus, zu sagen, hey, Gott, da möchte ich was tun. Da möchte ich aktiv einen Schritt setzen. Weil wie wir gehört haben, der Lauf des Lebens ist was Aktives, das Gott bewirkt und befähigt. Und so, ich möchte uns jetzt einfach Minuten geben, wo wir einfach mit Gott still drüber reden können. Ich darf euch Musiker bitten, dass ihr schon mal rauskommt. Und wir werden dann nach dieser Minuten, die wir jetzt gleich haben, werden wir dann ein Gebet beten, das werden wir gemeinsam beten, aber in Form eines Liedes. Genau, wir geben jetzt einfach zuerst eine Minute, wo wir einfach mit Gott drüber reden können, über diesen Lauf des Lebens und wo wir gerade stehen, wo er uns herausfordert.